All das, was wir jetzt besprochen haben, ist pro Gold. Und eine schwache Währung, ein schwacher Dollar auch.
Goldwissen von Xetra Gold, der Podcast.
Gold ist im Mai weitermarschiert, mit lediglich kurzen Unterbrechungen von Rekordhoch zu Rekordhoch. Der Wert der Xetra Goldanteile zum Beispiel ist seit dem 1. Januar 2024 an der Börse um rund 20% gestiegen. Wir können hier wirklich von einer Gold-Rallye sprechen, die es in diesem Ausmaß nicht allzu oft gibt. Sie, liebe Goldinteressierte, bekommen im Goldwissen-Podcast von Xetra Gold vorder- und hintergründige Informationen über Gold und seine Preisentwicklung. In dieser Episode ist wieder Robert Halver zu Gast, der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baaderbank. Robert Halver ist bekanntermaßen ein Klartexter. Es dürfte wieder spannend werden mit ihm. Herzlich willkommen in Folge 77 des Goldwissen-Podcasts. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Moderator. Ich schaue, höre und lese ja häufig Markteinschätzungen von Robert Halver. Die aktuelle Goldpreis-Rallye begründet er unter anderem mit geopolitischen Einflüssen. Denken wir nur an die schärfer werdende Rivalität zwischen den USA und China, den Krieg in der Ukraine, den Nahostkonflikt und die Absicht diverser USA-kritischer Staaten, sich unabhängiger vom US-Dollar als Weltleitwährung zu machen. Da ist Gold als sicherer Hafen weiterhin gefragt für die Risikostreuung bei der Kapitalanlage. Aus dieser vielschichtigen Gemengelage möchte ich für das Interview mit Robert Halver zwei Aspekte herausgreifen, weil ich meine, dass sie es wert sind, mal etwas genauer erklärt zu werden. Nämlich erstens, wie es mit der Inflation und den Zinsen weitergeht. Da hat Robert Halver ein interessantes Wort zugesagt, nämlich dass Gold inzwischen zinsunelastisch ist, da wird es gleich drum gehen. Und zweitens, was es für den Goldpreis bedeutet, wenn die USA russische Staatsanleihen einfrieren. Also was einfrieren bedeutet, das werde ich Robert Halver ebenfalls fragen. Los geht's! Lieber Herr Halver, Sie und Ihr Mikrofon sind in Ihrem Büro bei der Baaderbank in der Frankfurter City, gleich neben der Börse. Ich sitze im Xetra Gold Podcast Studio, ebenfalls in Frankfurt. Ich hoffe, mit der Technik funktioniert alles. Aber vor allem freue ich mich, dass Sie sich wieder Zeit für den Goldwissen Podcast nehmen. Hallo, Herr Halver.
Ich grüße Sie, Herr Müller-Dofel, freue mich, bei Ihnen zu sein. Ist ja mittlerweile schon ein festes Ritual.
Ja, klasse ist das. Also legen wir los, Herr Halver. Worum geht es? Ich habe in der Anmoderation schon gesagt, worum es geht. Wir starten jetzt mit der Inflation, die ja einen großen Einfluss auf den Goldpreis hat. Die Inflation in der Europäischen Union betrug nach Angaben des EU-Statistikamts im April 2024 nur noch 2,4%. Im April 2023 und im April 2022 waren es jeweils 8%. Ja, das sieht so aus, als hätte die Europäische Zentralbank das Inflationsgespenst mit ihren Zinserhöhungen vertrieben, oder?
Ja, zumindest die Spitzen liegen hinter uns, aber ich möchte auch keinem zu nahe treten und nicht behaupten, dass die Damen und Herren, die Inflation berechnen, mit Nachnamen Pinocchio heißen. Aber ich sage genauso, wer mit dieser Inflation, die wir jetzt aktuell haben, seinen Lebensstandard wirklich dann messen will, ja, da kann ich nur sagen, da muss man schon von Luft und Liebe leben. Nein, ich gehe davon aus, dass die Inflation, wenn man sie messen würde, nach der Kaufhäufigkeit von Produkten und Dienstleistungen höher ist. 2 bis 3% Punkte, definitiv, aber den Notenbanken kommt es ja darauf an, Alibis zu haben, damit sie die Zinsen senken können. Also sind sie glücklich, dass die offizielle Inflationsrate runtergeht, auch wenn wir wissen, dass die tatsächliche höher liegt.
Ja, also zu den möglichen Zinssenkungen kommen wir gleich noch. Ich habe vorher noch eine andere Frage. Die EZB und die US-Notenbank Federal Reserve, kurz FED genannt, hatten die Zinsen in den vergangenen Jahren in sehr kurzer Zeit sehr stark angehoben und zwar so schnell wie noch nie, ja, um eben die Inflation zu senken. Und obwohl steigende Zinsen, erst recht stark steigende Zinsen, als Gift für Gold gelten, ist dessen Preis erst relativ stabil geblieben und im Februar dieses Jahres nach oben ausgebrochen. Sie haben in einer Markteinschätzung geschrieben, Gold ist zinsunelastisch geworden. Was bedeutet das? Was bedeutet dieser Begriff zinsunelastisch?
Ja, die früher sehr starke Korrelation. Niedrige Zinsen, bedeutet stark steigender Goldpreis, weil Gold ja keine laufenden Erträge erwirtschaftet. Von daher ist ein niedriger Zinspreis natürlich immer gleichbedeutend normalerweise mit einem steigenden Goldpreis. Diese Korrelation ist aufgebrochen, weil mittlerweile zwei Dinge passiert sind. Auf der einen Ebene muss man sagen, die Inflationsmessung, ich habe es eben gesagt, ist nicht so, wie sie sein sollte. Das heißt, mit den Zinserhöhungen wird die Inflation gar nicht so eingefangen. Und das andere Thema ist natürlich, naja, es gibt ja auch andere Beweggründe, Argumente, warum der Goldpreis gestiegen ist. Aber nur auf den Zins zu schauen, das kann heute nicht mehr den Goldpreis, der ja im Trend hoch ist, erläutern. Diese Zeiten sind vorbei. Also von daher diese berühmte Zinsunelastigkeit, der Zins spielt nicht mehr die entscheidende Rolle.
Ja, dennoch frage ich mal, wie glauben Sie, werden sich die Leitzinsen der Fed und der EZB in den kommenden, ja, sagen wir mal 12 Monaten entwickeln?
Sie werden sinken. Die EZB wird beginnen ab Juni. Das hat sie ja schon klar gesagt. Also klarer kann man es nicht sagen. Unsere EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Und dann erwarte ich 2 bis 3 weitere Zinssenkungen. In den USA werden wir ein bisschen mehr Zeit brauchen. Im September werden sie vermutlich beginnen. Dann nochmal im Dezember die nächste Zinssenkung hinterherjagen. Im nächsten Jahr wird es aber vermutlich weitergehen, weil die Notenbanken auch wissen, dass die großen Defizite, die die Welt hier hat, die Amerikaner sowieso sind da dramatisch überschuldet, Europa ja im Grunde genommen auch. Einer muss natürlich den munteren Mundschenk spielen, um die Staatsverschuldung geschmeidig zu halten. Von daher werden diese Zinssenkungen auch erfolgen.
Hier noch eine Nachfrage zu den Zinsen. Wenn die Zinsen tatsächlich sinken, wovon wir ausgehen können, Sie haben es gerade noch mal erläutert, das dürfte aber stützend sein für den Goldpreis, auch wenn es nicht mehr alles nur am Zins hängt, oder?
Ja, definitiv, weil damit natürlich die größte Alternativanlageklasse, also der größte, der Erzfeind sozusagen von Gold, das Zinssparen ja noch unattraktiver wird, als es jetzt schon ist. Wir haben jetzt ja schon nach Inflation, wie ich fest glaube, negative Realzinsen, dann wird der negative Realzins noch unattraktiver und das spricht für Gold. Gold ist ja natürlich eine reale Größe, eine inflationsgeschützte Größe, auch weil Gold natürlich nicht beliebig vermehrbar ist. Schulden sind das ja offensichtlich.
Ja. Gut, vielen Dank. Damit sind wir bezüglich der Zinsbetrachtung auf dem aktuellen Stand. Kommen wir nun zu einem Geopolitik-Detail, das Sie ebenfalls als Einflussfaktor für den Goldpreis sehen, nämlich die USA, die russische Staatsanleihen einfrieren. Zunächst, was genau heißt einfrieren? Also wer hat da was von wem und wie funktioniert das Einfrieren? Mit welchen Folgen?
Ja, es geht darum, dass die US-Staatsanleihen, die im russischen Besitz sind, für die Russen nicht mehr verfügbar sind. Sie sind eingefroren. Man hat ja nicht mehr diese Papierstücke, es sind ja virtuelle Größen, die auf Euroclear oder auf sonstigen Plattformen liegen. Und da haben die Amerikaner den Daumen drauf. Das heißt, da kommen die Russen nicht mehr ran. Sie haben zwar besitzen zwar, sind Eigentümer von US-Staatsanleihen, aber sie können nicht ran. Im Grunde genommen ist das so, als würde man auf eine Insel schauen, da möchte man rüber, aber es fehlt das Boot, schwimmen kann man nicht. Also von daher ist dieser Staatsbesitz der Russen im Augenblick nichts wert, null wert.
Ja, auch hier eine Nachfrage zu, ist das schlimm für die Russen? Also ich meine, die haben Staatsanleihen, was machen die mit diesen Staatsanleihen, beziehungsweise was haben die jetzt für einen Nachteil, wenn die denen nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn die keinen Zugriff darauf haben?
Ja, wir reden ja von ungefähr 300 Milliarden US-Dollar und die Russen wollen ja ihren Krieg weiter finanzieren. Gut, ich bin nicht betrübt drüber, wenn sie das so nicht können, das ist selbstverständlich, aber 300 Milliarden sind natürlich dann Geld, das man ansonsten vielleicht auch der Bevölkerung zukommen lassen könnte, mit dem man was für die Wirtschaft tun könnte. Also man hat etwas, von dem man de facto nichts hat, im wirtschaftlichen Sinne. Mhm. Also von daher ist das ein toter Vermögensgegenstand, der nicht genutzt werden kann für andere investive oder konsumtive Zwecke.
Und jetzt gibt es ja auch andere Staaten, die das ganz kritisch betrachten, insbesondere die, naja, Feinde weiß ich nicht, aber die US-kritischen Staaten, allen voran die sogenannten BRICS Plus, das sind Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und andere. Welche Auswirkungen hat das, wenn man mal über die russischen Grenzen hinausschaut, also dieses Einfrieren von Staatsanleihen?
Ja, wir haben ja eine Situation, dass ja die autoritäre Welt den Amerikanern nicht mehr den Gefallen tun möchte, dass man ihnen die Staatsdefizite finanziert. Das hat man ja lange Zeit gemacht. Wenn es auch noch die Gefahr droht, dass, wenn es Amerika nicht gefällt, dass diese immer noch umfangreichen US-Staatsanleihen eingefroren sind und wenn man noch einen draufsetzt, in Amerika gibt es ja durchaus Stimmen, die sagen, wir frieren diese Mittel nicht nur ein, wir verwenden sie. Wenn sich das natürlich dann so weiter fortsetzen würde, wird natürlich jedes Land, das nicht mit Amerika befreundet ist, den Teufel tun und weiter so massiv auf US-Staatspapiere setzen wie in der Vergangenheit. De facto ist ein totes Kapitalgut, das möchte man nicht haben. Also sucht man nach Alternativen. Die Alternative ist vor allen Dingen Gold. Aber das Einfrieren ist ja nur die erste Stufe. Die Verwertung, was die Amerikaner schon in puncto Russland schon mal gesagt haben, dass man daran denkt, diese Mittel auch einzuziehen, damit man damit die amerikanischen Investitionen oder die Finanzmittel, die ja für die Verteidigung der Ukraine aufgebracht werden, finanziert werden. Das wäre eine neue Dimension. Damit wird sich Amerika sicherlich ins eigene Fleisch schneiden, weil da natürlich die Welt sagt, um Gottes Willen, bloß nicht so viele US-Staatspapiere, die sind de facto schon von der Bonität her wenig wert, aber dann sind sie auch in der Tat, ich sage es mal deutlich, Toilettenpapier.
Und was heißt das für den Dollar?
Für den Dollar heißt das normalerweise, dass er schwach wird, weil natürlich dann logischerweise, wenn weniger Staatspapiere nachgefragt werden, auch der Dollar weniger nachgefragt wird. Gut, das kann man natürlich mit anderen Mitteln wieder etwas vereiteln, indem man sagt, wir sorgen dafür oder Amerika sorgt dafür, dass die amerikanische Wirtschaft gut läuft. Das ist natürlich dann die Gegenposition. Aber normalerweise ist es eben dann das Rütteln an der Weltleitwährung Dollar, die damit im Trend eher schwächer wird.
Und was würde es für den Goldpreis bedeuten, wenn der Dollar tatsächlich tendenziell schwächer wird?
All das, was wir jetzt besprochen haben, ist pro Gold. Und eine schwache Währung, ein schwacher Dollar auch. Weil Dollar und Gold hängen umgekehrt miteinander. Also je schwächer der Dollar, desto stärker der Goldpreis, das hat Absicherungsgründe, liegt aber auch daran, naja, wenn die Weltleitwährung, wenn man da schon Fragezeichen hintermacht, skeptisches Zweifel hat, ja, dann müssen wir natürlich unbedingt Gold haben, weil Gold ist ja treu. Treu wie Gold, sagt man ja schon im Volksmund. Also von daher, ein schwacher Dollar wäre dann nochmal ein Treiber für den Goldpreis.
Und was würde das bedeuten für unser Eins hier in Europa, die wir, wenn wir Gold oder Goldprodukte kaufen, in Euro bezahlen müssen?
Schwacher Dollar heißt starker Euro, das heißt, wir kommen dann ja eigentlich aus dem Schmunzeln nicht mehr raus. Wir machen dann Gewinne. Ich sehe es ja auch selbst, wenn ich den Dollar mir angucke und der ist dann eben schwach, weiß ich, dass er dann positiv natürlich dann für den Goldpreis, also für den Euroanleger hat dann schon Vorteile.
Ja, gut. Last but not least, Herr Halver, wie lautet Ihre aktuelle Goldpreisprognose für die kommenden 12 Monate, 18 Monate?
Ja, wir sind jetzt bei gut 2400. Ich hatte zuerst gedacht, Ende des Jahres 2500. Ich würde aber etwas draufsatteln. Mit Blick auf die Welt, die nicht unbedingt friedlicher wird, Blick auf die Zinssenkungen der Notenbanken, mit Blick auf eine Inflation, die höher ist als das, was uns vorgegaukelt wird, gehe ich davon aus, sollte man mal die 2,6 bis 2,8 ins Auge fassen. Aber unabhängig davon, man sollte auch immer Gold haben, denn Gold ist die letzte Absicherung gegen alle Probleme dieser Welt. Für Gold werden sie alles noch kriegen, wenn die Welt schief hängen sollte. Also von daher wäre mir dieses Etappenziel 12 Monate gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, man muss es haben.
Gut. Ja, es sieht also derzeit alles danach aus, als könnte es weiter aufwärts gehen mit dem Goldpreis. Demnächst sinkende Zinsen dürften ihn stützen, vielleicht sogar weiter nach oben treiben. Und da bezüglich der aktuellen geopolitischen Probleme in der Welt keine Lösungen sichtbar sind, wird Gold auch als sicherer Hafen gefragt bleiben. Lieber Robert Halver, ich danke Ihnen einmal mehr fürs Erklären und freue mich schon auf unser nächstes Goldwissen-Interview Ende August. Bis dahin.
Herr Müller-Dofel, danke fürs Interview, hat wie immer Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf den Sommer.
Danke sehr. Und jetzt, sehr geehrtes Publikum, bekommen Sie noch Ihr Goldkurs-Update für die zweite Maihälfte. Vom 16. Mai, als die vergangene Goldwissen-Episode erschienen ist, bis zum Mittag des 28. Mai 2024, also einen Tag bevor diese Folge erschien, ist der Goldpreis an der Börse per Saldo um rund 1,5% 5% gefallen. Am 20. Mai hatte der Preis pro Feinunze, also pro 31,1 Gramm, noch einen neuen Rekord auf Tagesschlussbasis erreicht, nämlich 2.426 US-Dollar. Seither korrigiert der Kurs leicht. Am 28. Mai notierte die Feinunze bei rund 2.345 Dollar bzw. 2.155 Euro. Der dieses Jahr wieder sehr starken Goldperformance tut das noch überhaupt keinen Abbruch. Eine abschließende Erwähnung am Rande. Zeitungen haben gerade berichtet, dass bei Ausgrabungen in Jerusalem ein vermutlich rund 2300 Jahre alter Goldring mit einem roten Granatstein gefunden wurde. Dieser relativ kleine Ring gehörte wohl einem Kind und wegen der hohen Beständigkeit von Gold gibt es an dem Schmuckstück keine Abnutzungserscheinungen. Das muss man sich mal vorstellen. Dazu passt ein Zitat, das dem 1965 verstorbenen US-amerikanischen Börsianer Bernard Baruch zugeschrieben wird. Es lautet: Gold funktioniert seit der Zeit Alexander des Großen. Wenn etwas über 2000 Jahre Bestand hat, dann, denke ich, nicht aufgrund von Vorurteilen oder einer falschen Theorie. Zitat Ende. Das war die 77. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold bzw. der Deutsche Börse Commodities GmbH. Die Deutsche Börse Commodities GmbH ist die Emittentin des Wertpapiers Xetra Gold. Abonnieren Sie den Podcast in einer Podcast-App wie Apple Podcast, Audible oder Spotify. Dann bekommen Sie alle 14 Tage, wenn eine neue Folge erschienen ist, einen automatischen Hinweis auf Ihrem Smartphone. Oder Sie gehen im Internet auf www.xetra-gold.com. Dort unter dem Menüpunkt Gold News sind alle bislang erschienenen Episoden aufgeführt. Sehr viele Interviews sind zeitlos aktuell. Hören Sie sich also auch andere Folgen an. Die nächste Folge, Folge 78, erscheint am Donnerstag, den 13.06.2024. Dann spreche ich wieder mit Steffen Orben, dem Co-Geschäftsführer von Xetra Gold. Bis dahin und viele Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.